Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Supercard, Cumulus und Co. Espresso mit der Jubiläumsgeschichte der ungebrochenen Punktesammellust der Konsumenten. Und ein halbes Jahr Cassis de Dijon, Produkt aus dem EU-Raum, das neu auch in der Schweiz verkauft werden darf. Espresso mit einer Bilanz. Eben, Cassis de Dijon, das ist einerseits ein französischer Likör aus Johannisbeere, andererseits aber steht Cassis de Dijon auch für die erleichterte Zulassung von Produkten innerhalb von Europa. Das bedeutet, Produkte, die im EU-Raum schon zugelassen sind, die dürfen dank dem Cassis de Dijon-Prinzip seit einem halben Jahr auch bei uns verkauft werden, ohne dass man zum Beispiel noch die Etikette oder die Zusammensetzung vom Produkt abändern müsste. Das mache ich die Herstellung billiger und bringe so schlussendlich auch Einsparungen in Milliardenhöhe für uns Konsumenten und Konsumentinnen. Das hat der Bund damals prophezeit. Yvonne Hafner, hohe Erwartungen sind so geschürt worden. Wenn wir jetzt so zurückschauen, was hat sich denn seit dem Juli für den Konsument tatsächlich verändert?
Ja, die Schätzungen, die man damals gemacht hat bezüglich Einsparungen für Konsumenten, das waren so rund 2 Milliarden gewesen, wo man davon geredet hat, die werden sich, und da sind sich eigentlich die meisten Experten einig, vermutlich nicht erfüllen und schon gar nicht auf so eine kurze Frist, wie wir jetzt eben gesehen haben. Das hat sich jetzt auch in dem ersten halben Jahr seit der Einführung vom Cassis de Dijon-Prinzip gezeigt. Seit dem Juli ist wirklich noch nicht allzu viel gegangen. Allerdings, das muss man hier auch noch sagen, es ist nicht ganz einfach, das wirklich so abschliessend zu beurteilen.
Warum kann man es denn nicht abschliessend beurteilen?
Ja, weil gerade im Nicht-Lebensmittelbereich, also zum Beispiel bei den Textilien, bei den Möbeln, Kosmetika oder auch bei den Haushaltgeräten, da führt in der Schweiz offenbar niemand Buch darüber, was genau mit dem Cassis de Dijon-Prinzip eingeführt wird oder worden ist. Bei den Lebensmitteln auf der anderen Seite, da weiss man sehr genau, was sich seit dem Juli verändert hat, weil dort das Bundesamt der Gesundheit nach wie vor muss Bewilligungen erteilen. Und das Fazit dort, besitze ich mit dem Cassis de Dijon-Prinzip so rund 15 Lebensmittel vom Bundesamt für Gesundheit bewilligt worden. Genauso viel, also auch 15 sind nicht bewilligt worden. 35 Gesuche sind im Moment noch hängig beim BAG. Das tönt jetzt auf den ersten Blick recht bescheiden, muss man sagen. Aber man muss sehen, es sind wirklich erst 6 Monate her seit der Einführung vom Cassis de Dijon-Prinzip. Da kann sich also noch einiges ändern.
Jetzt haben Sie gesagt, 15 Lebensmittel sind jetzt in der Schweiz also neu zugelassen. Was sind das für dich?
Ja, ganz generell kann man sagen, das sind Produkte, die nicht am Schweizer Lebensmittelgesetz oder Lebensmittelverordnung entsprechen, weil das ist genau die Idee hinter dem Cassis de Dijon-Prinzip. Man will Handelsbarrieren abbauen innerhalb von Europa und darum nimmt man dann eben auch in Kauf, dass Produkte auf den Markt kommen, die nicht den Schweizer Qualitätsnormen entsprechen. Da muss man aber sagen, dass natürlich nur, wenn die Lebensmittel in einem anderen europäischen Land schon zugelassen sind.
Cassis de Dijon-Produkte entsprechen nicht der Schweizer Lebensmittelverordnung. Was ist denn konkret der Unterschied?
Ja, bei den Cassis de Dijon-Produkten, die bis jetzt eben zugelassen wurden durch das BAG, die kann man so grob in 3 Gruppen einteilen. Bei der ersten Gruppe ist Beschriftung oder die Etiketten anders, als eigentlich die Schweizer Normen würden vorschreiben. Judith Deflorin vom Bundesamt für Gesundheit hat dazu ein Beispiel gemacht.
Zum Beispiel darf man in Frankreich einen Magerfrischkäse mit 0% Fett bezeichnen, also 0,0% darf auf der Etikette stehen. Das ist in der Schweiz nicht erlaubt.
Also in Frankreich ist man offenbar weniger streng mit der Beschriftung, weil selbst, muss man ja sagen, in einem Frischkäse aus Magermilch hat es ja noch einen kleinen Prozentsatz Fett drin und nicht einfach 0,0%. Und das darf man jetzt eben aber offenbar auch bei uns so anschreiben. Eine zweite Gruppe unterscheidet sich bei den Zusatzstoffen. Konkret kann es zum Beispiel bei einem Cassis de Dijon-Produkt Zusatzstoffe drin haben, die in der Schweiz eigentlich nicht erlaubt wären. Machen ein Beispiel bei den Süßgetränken, sei das ein Citra oder ein Cola, darf es bei uns eigentlich kein Taurin drin haben. Also Taurin, das ist der Stoff, den man vor allem in Energydrinks findet. Und ab sofort kann Taurin, wenn auch im eingeschränkten Mass, auch ein bisschen bei uns in ganz normalen Süßgetränken auftauchen.
Jetzt haben Sie vorher von 3 Gruppen erzählt. Was ist die dritte Gruppe?
Ja, die dritte Gruppe, das ist die, die im Moment ein bisschen am meisten zu reden gibt. Das sind Produkte, nämlich, die sich mit der Qualität unterscheiden, also eine andere Qualität haben, als wir das uns gewöhnt sind, beziehungsweise dass es eben die Schweizer Lebensmittelverordnung eigentlich zulässt.
Zum Beispiel?
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel ein Sirup. Der muss in der Schweiz eigentlich im Minimum 30%, also ein Drittel Fruchtanteil drin haben. In Frankreich ist das anders. Dort darf man schon Fruchtsirup nennen, wenn er nur 10% Fruchtanteil drin hat. Das ist jetzt so ein Produkt, so ein Sirup ist bei uns jetzt auf dem Markt. Oder ein zweites Beispiel für ein Gassi de Dijon-Produkt, wo weniger Qualität hat, ist zum Beispiel ein Schinken aus Österreich. Der ist wässriger, also der hat einen grösseren Wasseranteil im Vergleich zum Fleisch als ein Schweizer Schinken. Oder ein drittes Beispiel ist eins aus Deutschland, nämlich ein Schlagrahm. Der hat statt 35% Milchfett, wie das auch in der Schweiz üblich ist, nur 30% Fettanteil.
Also wir sind bei der Qualität von diesen Produkten gewesen. Heisst das, dass es nahe qualitativ schlechtere Produkte wegen dem Gassis de Dijon-Prinzip in unseren Läden gibt, Yvonne Hafner?
Ja, diese Befürchtung hat man jetzt in letzter Zeit häufig gehört oder gelesen. Der Bauernverband und auch andere Verbände haben auch Rekurs eingelegt, zum Teil gegen ein paar von diesen Produkten, wegen dem, genau wegen der Qualität. Jetzt aus Konsumentenperspektive, finde ich, muss man ein differenziertes Bild malen. Gassis de Dijon heisst nicht zwingend eine kleinere Qualität, wie Judith Deflorin vom Bundesamt für Gesundheit mir erklärt hat.
Also von den bewilligten Produkten ist es etwa ein Drittel, die wirklich eine andere Qualität aufweisen. Und von der Gesamtgesuchzahl sind es vielleicht etwa 10%, ein Zehntel von allen Gesuchen, die überhaupt Qualität betreffen.
Also nicht alle Gassis de Dijon-Produkte sind von bezüglich Qualität betroffen, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass neue Produkte bei uns in die Regale kommen, die eine kleinere Qualität haben als unsere Produkte. Das hat aber auch positive Konsequenzen. Die Produkte können natürlich dann auch günstiger verkauft werden, eben weil sie eine kleinere Qualität haben. Also man kann sagen, es gibt bei uns jetzt eine grössere Qualitätsvielfalt im Regal. Die Konsumenten können jetzt auslesen.
Ist das jetzt aber nicht ein bisschen, ja, eine Art Täuschung vom Konsument? Früher hat man sich darauf verlassen können. Rahm ist überall eben gleich Rahm. Das ist heute jetzt aber so, wie Sie es erzählt haben, nicht mehr so.
Ja, genau. Diese Frage kann ich Denner weitergeben. Denner hat seit dem Januar jetzt einen solchen Gassis de Dijon Schlagrahm im Regal, der nur 30% Milchfettanteil hat. Bei uns hat ja jetzt eben bis jetzt die Regel gegolten von 35%. Die Mediensprecherin von Denner, Nicole Chevel, hat gesagt, nein, eine Täuschung vom Konsument sei das nicht.
Die meisten Informationen kann der Kunde auf der Zutatenliste vom Produkt sehen. Und bei uns im Schlagrahm zum Beispiel steht ganz deutlich drauf, dass der Fettgehalt bei 30% liegt und das Produkt aus Schweizer Milch hergestellt ist. Und schlussendlich ist es dann natürlich auch der Geschmack vom Kunden, der entscheidend, ob er das Produkt gern hat und aus diesem Grund auch wieder kauft.
Also der Konsument entscheidet schlussendlich selber, was er kaufen will oder was nicht. Er muss sich neu jetzt aber wirklich besser informieren, also eben ein bisschen genauer heranschauen, auf der Etikette oder hinten drauf, zum Beispiel beim Rahmen auf den Milchfettanteil oder eben beim Sirup auf den Fruchtanteil.
Heisst aber auch, Yvonne Hafner, ich als Konsument habe mehr Aufwand beim Posten.
Ja, das ist eigentlich so, wenn man das so anschauen will. Das hat mir auch der Beat Todler vom Verband der Lebensmittelproduzenten FIAL bestätigt.
Jetzt muss der Konsument halt lesen, muss sich informieren, sieht auf der Packung, muss das Kleindruckte anschauen und dort lesen, wie viel Fruchtsaft ist jetzt in diesem Sirup und wie viel Fruchtsaft ist in einem anderen. Einfach nur gerade auf den Preis schauen, längt nicht mehr.
Also Brille mindestens dabei habe beim Porsche Gassis de Dijon ist in Kraft seit einem halben Jahr, wir haben es gesagt am Anfang. Wie geht es denn jetzt weiter? Was bringt die Zukunft für alle Konsumentinnen und Konsumenten?
Ja, wie gesagt, also bis jetzt ist in den Regal bei uns noch nicht viel Gassis de Dijon. Coop und Manor haben bis jetzt noch kein Sättigungsprodukt. Denner, Aldi und Migros haben bis jetzt je ein Produkt. Beim Wirtschaftsforschungsinstitut BAC Basel, aber auch bei der Research-Abteilung von der Credit Suisse, ist man aber überzeugt, dass in nächster Zeit noch mehr Produkte werden dazukommen bei uns. Das hat mir auch der Michael Grass von BAC Basel bestätigt.
Es wird sicherlich das ein oder andere Produkt dazukommen. Letztendlich ist entscheidend, was der Verbraucher möchte. Und das signalisiert er mit seiner Kaufentscheidung.
Das heisst, in anderen Worten, wir Konsumenten bestimmen mit, was im Regal steht, mit unserer täglichen Entscheidung im Laden.
Gassis de Dijon, merci vielmal, Yvonne Hafners Fazit zu den ersten 6 Monaten. Billiger Posten dank dem Gassis de Dijon-Prinzip, das tönt gut. Das Problem ist aber, immer mehr werden die Gassis de Dijon-Produkte gar nicht aus der EU importiert, sondern direkt in der Schweiz hergestellt. Allerdings dann eben nach den niedrigen Qualitätsnormen. So wird das Schweizer Lebensmittelgesetz unterlaufen und der Konsument eigentlich an der Nase umgeführt. Mehr dazu dann morgen in unserer Espresso-Ausgabe.
20 Jahre Espresso.
Espresso für Ihren Geburtstag, 20 Jahre, gibt es unsere Konsumsendung jetzt auf DRS1 schon. Und bis am Freitag bringen wir jeden Tag einen speziellen Meilenstein. Ein Meilenstein, der in den letzten 20 Jahren unseren Konsumalltag ziemlich verändert hat. Und heute geht es um das hier.
Grüezi, haben Sie Cumulus?
Der Felix Münger über die Cumulus-Karte und die Anfänge der elektronisch unterstützten kollektiven Punkte-Sammelwut.
Ich mag mich noch gut erinnern, hier im Herbst vor 13 Jahren, im November 1997, wo oftmals die Leute in der Migros an der Kasse nicht nur das Geld gezückt haben, sondern auch noch so ein eigenartiges blaues Kärtchen mit einer schönen Wetterwolke drauf. Ab da haben die Konsumentinnen und Konsumenten im Laden nicht nur gepostet, sondern sie sind auch wieder zu Jäger und Sammler geworden, so wie unsere Ahnen vor ein paar tausend Jahren. Pro Stutz, wo man im Laden liegen lässt, gibt es als Beute einen Punkt. Und der wird gesammelt auf dem elektronischen Cumulus-Konto. Und die Punkte schreibt einem der Grossverteiler dann gut in Form von Geldcoupon. Man war dort mal völlig überrascht vom Erfolg, heisst es heute bei Migros. Innerhalb von 2 Wochen haben sich 1 Million Leute zu einer Karte zugelegt. Daran hat auch nichts geändert, dass Datenschützer den Mahnfinger in die Luft gehalten haben. Migros deckt dann im Fall, und sie geben das ja auch offen zu, all die Daten speichern und Kundenprofile erstellen. Wer Cumulus brauche, werde zum gläsernen Konsument. Kratzt hat das offenbar kaum jemand. Heute haben rund 2,5 Millionen Haushalte Cumulus-Karten, das wären dann fast 3 von 4. Die Millionen von Karten produzieren Berge von Daten, die beim Grossverteiler von einem ganzen Stab von Mitarbeitern ausgewertet werden. Migros weiss jetzt, dass ich die Guetzli mit dem Bärendreckgeschmack Champagne gern habe, dass meine Frau nicht nur braune, sondern manchmal auch schwarze Strümpfe trägt und dass sie ganz gern feine Düfte hat. Und jetzt schickt mir Migros gezielt Werbung und Sonderangebote zu Süßigkeiten, Strumpfhosen und Kosmetikartikeln. Und das alles, damit ich ja nicht zu der Konkurrenz abwandere, sondern in dem Migros noch mehr konsumiere, noch mehr ausgib und die Kasse vom Grossverteiler noch mehr klimpert. Coop hat da natürlich nicht einfach datenlos zuschauen. Man hat schon vor der Einführung von Cumulus ein eigenes Punktesammelprojekt in der Pipeline gehabt, heisst es heute bei Coop. Man hat aber hier im Schlüsseljahr 1997, im Unterschied zu Migros, noch keine Scannerkasse gehabt, um den Strichcode von den Produkten einlesen und Punkte elektronisch erfassen. Im Mai 2000 ist dann auch Coop soweit. Supercard läuft vom Stapel. Coop belohnt mich als Kunde mit Naturalprämie. In einem Katalog kann ich auslesen, was ich gerne hätte. Ein Toaster, ein neuer Staubsauger, ein Satz Besteck. Man will mir als Kunde positive Gefühle vermitteln, dass ich schon bald wieder in den Laden renne und dort mehr konsumiere, mehr ausgibt zu mehr Umsatz beiträgt. In der Zwischenzeit hat Coop Migros überholt. Coop hat als Kartenkunde rund 300'000 Haushalte mehr. Und beide Grossverteiler kämpfen verbissen weiter um Marktanteil mit Sonderaktionen für zusätzliche Bonuspunkte, mit einer Gratis-Kreditkarte zur Punktekarte, ja sogar regelrechte Punktekilben werden veranstaltet. Und was heisst das alles für mich als Konsument? Entweder kann ich die ganze Sammlerei mitmachen und mich am gesparten Geld freuen, oder ich kann mich aufregen, dass ich, wenn ich mich verweigere, schlicht und einfach mehr zahlen muss als all die anderen, die eine Karte haben. Ein Vorteil aber haben die Kärtchen, finde ich, gerade in dieser Jahreszeit auf jeden Fall. Sie eignen sich beide hervorragend, um beim Auto einzukratzen.
Ja, zum Eiskratzen. Dafür eignet sich natürlich auch all die anderen Kundenkärtchen, die es in der Zwischenzeit bei den meisten Läden ja gibt und die unser Portemonnaie dicker, dicker und dicker machen. Morgen reden wir dann über einen anderen Konsummeilenstein. Haben Sie ja schon gehört, den Ausdruck Convenience Food? Zuerst sind es Tortellini und Ravioli gewesen. Heute sind Pizza, Salat, Suppe, Sandwich und Saft mit dem einsamen Renner Eisbergsalat im Beutel ein Convenience-Produkt, das allein bei der Migros 5 Millionen Mal pro Jahr gekauft wird. Eisbergsalat im Beutel, Convenience Food, das Nahrungsmittel, das man eigentlich nur noch aufwärmen muss. Muss oder den Beutel aufreissen und in die Schüssel tun.
20 Jahre Espresso.
Schauen wir noch kurz auf die SF-Sendung Kassensturz von heute Abend. Da geht es um die automatische Vertragsverlängerung. Das ärgert einen Haufen Leute, ist Ihnen sicher auch schon passiert, zum Beispiel bei einer Reiseversicherung oder beim Fitnesscenter-Abo oder beim Antivirenprogramm. Man hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und meint dann, man müsse den Vertrag nicht künden und läuft so eigentlich in die Abo-Fallen rein. Viele Anbieter haben nämlich im Kleingedruckten eine Klausel versteckt, dass der Kunde für ein weiteres Jahr zahlen muss, wenn er den Vertrag nicht rechtzeitig aktiv von sich aus kündigt. Jetzt, wie kann man sich gegen die versteckte Vertragsverlängerung wehren? Das zeigt eben heute der Kassensturz 5 ab 9 auf SF1. Und das war die Espresso-Ausgabe für heute. Schauen Sie das Dossier an, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, zu 20 Jahren Espresso-Jubiläum. Ganz einfach auf drs1.ch gehen und dann unten aufs Dossier klicken. Oder Sie können natürlich via drs1.ch und Espresso die Sendung von heute nochmal hören oder den Podcast abonnieren.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.